Also man will hier natürlich zunächst einmal dadurch Aufmerksamkeit erregen, dass man sagt, alle Führer der G7-Staaten und wichtige Vertreter der US-Administration werden jetzt durch uns bedroht. Das ist erstmal reine Propaganda. Diese natürlich zunächst einmal nach innen und nach außen als Propaganda zu charakterisierende Drohungen sind aber durchaus auch ernst zu nehmen. Also natürlich ist es eine Eskalationsspirale, weil es nicht absehbar ist, dass die Revolutionsgarden im Iran aufwerten werden, die zivile Schifffahrt zu beschießen, solange sie omanische Gewässer durchfahren.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es ist das vierte Mal innerhalb einer Woche, dass das US-Militär den Iran angreift. Dabei sollen hunderte Ziele getroffen worden sein. Auslöser? Wieder die Straße von Hormuz. Die iranischen Streitkräfte starten Vergeltungsangriffe auf gleich mehrere Staaten. Und die Revolutionsgarden haben die Meerenge, Zitat, bis auf Weiteres geschlossen. Donald Trump widerspricht. Der US-Präsident behauptet auch weiterhin, die Iraner würden um einen Deal betteln. Militärexperten sprechen allerdings von einem Regime in Teheran, das selbstbewusster und unnachgiebiger wirkt denn je. Holen wir also den Sicherheits- und Iran-Experten Hans-Jakob Schindler dazu. Welcome back by the Wild House.
Vielen Dank, freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Sagen Sie, geht der Iran-Krieg wieder los oder hat er eigentlich nie aufgehört?
Also erstens würde ich sagen, er hat nie wirklich aufgehört, er hat sich auf eine andere Ebene verlagert. Aber was wir hier sehen, ist, dass eben ein großes Land wie der Iran definitiv auch verschiedene Fraktionen innerhalb des Regimes hat. Also klar ist, natürlich gibt es Verhandler. Ghalibaf ist hier der Sprecher des Parlaments, ganz offensichtlich eine Person. Araghchi, der Außenminister, eine andere Person. Der Präsident Pezeshkian scheint zu dieser Kategorie zu gehören. Aber es gibt eben auch Hardliner, die versuchen, das absolute Maximum aus dieser Situation herauszuholen. Und das äußert sich dann sehr konkret daran, dass man durch militärische Gewalt alle Schiffe zwingen will, nur ausschließlich durch iranische Gewässer zu fahren, wenn es durch die Straße von Hormuz geht, und eben nicht durch omanische Gewässer, und deswegen immer wieder Schiffe angreift, die diese andere, mir jetzt als südliche Route immer wieder erwähnte, Route durch die Straße von Hormuz nehmen. Also es geht darum, möglichst viel hier an Kontrolle zu behalten und dann mittel- bis langfristig auch möglichst viel Geld einzunehmen, denn die Iraner wollen ja irgendeine Gebühr dann in der Zukunft erheben.
Aber warum passiert das alles gerade jetzt?
Nun, es ist klar, dass hier die Hardliner innerhalb der Revolutionsgarden versuchen, das Maximum herauszuholen und davon ausgehen, dass die US-Seite zumindest bis den Zwischenwahlen im November maximum politisch flexibel sein werden, um eben diese Zwischenwahlen nicht zu belasten. Aber was die Hardliner im Regime hier übersehen, ist natürlich, dass es einen Zeitrahmen auch nach den Novemberwahlen geben wird, in der bis Januar der US-Kongress und der Senat, der aktuell republikanisch dominiert ist, natürlich weiterhin auch noch republikanisch dominiert sein wird und damit Donald Trump und der US-Administration extrem viel politischen Freiraum haben wird, um möglicherweise doch wieder Militäroperationen zu beginnen. Also wir sehen hier wirklich den Druck der Hardliner nicht nur auf die Amerikaner, sondern auf die eigenen Verhandler im eigenen System.
Und wenn wir schon bei den Hardlinern sind und bei den Revolutionsgarden, was ist denn eigentlich mit dem Revolutionsführer Mojtaba Khamenei? Also man sieht und hört ihn nicht, aber Messages gibt es ja trotzdem.
Also das ist wirklich ein Punkt, der, glaube ich, auch in der Debatte immer wieder unterschätzt wird. Das System des Regimes im Iran kann nicht ohne einen aktiven Revolutionsführer funktionieren. Das hat man sehr deutlich gesehen bei den Verhandlungen um die JCPOA, bei der es ähnlich wie jetzt auch enormen Widerstand von Hardlinern im Regime gegen eine Verhandlungslösung gab. Deshalb ist jetzt wirklich die Frage zu stellen, wie handlungsfähig ist der Revolutionsführer überhaupt? Und warum sind es eigentlich immer nur die Revolutionsgarden, die diese Briefe des Mojtaba Khamenei erhalten und dann an die staatlichen Medien und an andere Teile des Regimes weitergeben? Also ist er überhaupt handlungsfähig? Existiert er denn eigentlich? Ja, oder wird hier versucht, einen Mythos eines entrückten Imams aufzubauen? Das ist ideologisch extrem gut für die Revolutionsgarden, aber früher oder später werden sie im praktischen politischen Leben den Revolutionsführer irgendwie, irgendwann, irgendwo präsentieren müssen. Denn sonst bricht das System eigentlich auseinander und man ist dann praktisch in einer reinen Militärdiktatur. Also die Revolutionsgarden haben die Machtmittel, die anderen Teile des Regimes nicht, die Opposition schon gar nicht. Und damit ist klar, die Revolutionsgarden, auch ganz offiziell, sind die einzigen, die hier Entscheidungen zu treffen haben.
Das heißt, was denken Sie, existiert der Revolutionsführer noch?
Also ich frage mich wirklich langsam schon, wie es sein kann, dass man zwar Briefe schreiben oder diktieren kann, aber nicht mal eine Sprachnachricht aufnehmen kann. Jetzt klar ist, er war nicht der beste Orator, wesentlich weniger gut im Vortragen von Reden wie sein Vater, aber irgendwo ein Proof of Life in Monaten nicht hinzubekommen, ist schon sehr überraschend.
Der Iran selbst erklärt ja auch aktuell die Straße von Hormuz für geschlossen. Donald Trump allerdings widerspricht. Was stimmt denn da eigentlich?
Also im Grunde genommen ist beides richtig. Klar ist, dass für die Schließung der Straße von Hormuz ist nicht in diesem Fall eine militärische Frage, sondern schlicht und eine kommerzielle Frage. Also wenn es dem Regime, den Revolutionsgarden gelingt, ausreichend viel Unsicherheit dadurch zu schaffen, dass sie immer mal wieder ein Schiff beschießen, das muss nicht täglich sein, es langt ein-, zweimal die Woche, dann ist klar, dass natürlich Schifffahrtsgesellschaften, insbesondere aber auch Versicherer von Schifffahrtsgesellschaften, hier nicht okay sind, ihre Schiffe, die Mannschaften haben, für die eine Verantwortung besteht, die sehr teuer sind, weil da Waren drauf sind, auch Öl und Gas drauf ist, dann durch diese Straße fahren zu lassen. Also klar ist, sie ist nicht militärisch geschlossen, weil auch die Iraner das nicht hinbekommen, auch nicht hinbekommen können, weil wenn sie die ganze Straße verminen würden, würden ihre eigenen Tanker nicht durchfahren können. Aber kommerziell ist es schon mehr oder weniger geschlossen. Wir haben jetzt mehrere Schifffahrtsgesellschaften gesehen, die davon abgesehen haben, durch die Straße von Hormuz zu fahren.
Und dann schauen wir auf die Verhandlungen. Mal sagt Donald Trump ja, den gibt er eine Chance. Dann droht er teilweise im gleichen Satz noch mit einem größeren Schlag. Vielleicht fragt sich da auch der eine oder andere, nehmen die Revolutionsgarden Donald Trump eigentlich ernst?
Also ich glaube, die Revolutionsgarden nehmen ihre eigenen Verhandlungsführer nicht ernst. Ja, also es ist relativ klar, dass jetzt zum zweiten Mal schon beschlossen ist, auch etwas, was man immer übersieht. Ja, die Öffnung der Straße von Hormuz war von iranischer Seite als Gegenleistung für die Einstellung der Kampfhandlungen vor ein paar Monaten schon versprochen worden, wurde nicht umgesetzt. Dann gibt es das MOU, wo die iranische Seite nochmal verspricht, die Straße von Hormuz zu öffnen, diesmal im Gegenzug von Sanktionserleichterungen und Entfrierungen verschiedener Konten in den Golfstaaten, auf denen ältere Gelder des iranischen Regimes liegen. Und wieder wird es nicht umgesetzt. Also die Revolutionsgarden agieren hier nicht nur gegen die USA, sondern gegen ihre eigenen Verhandlungsführer.
Das macht es natürlich nicht einfacher und ist vielleicht auch eines der Hauptprobleme der Fakt, dass diese Absichtserklärung, das Abkommen, das MOU, Memorandum of Understanding, der beiden Länder im Prinzip so vage ist, dass jeder es auf seine Weise interpretieren kann?
Also klar ist, dass das MOU jetzt nicht an überbordenden Details krankt, was auch für ein MOU relativ normal ist. Also es ist eine Absichtserklärung, kein Vertrag. Insofern kann man auch von einem MOU nicht erwarten, dass es extrem viele Details enthält. Aber es gibt schon einige Details, wenn es um die Öffnung der Straße von Hormuz geht. Und die amerikanische Seite hat sich an diese Details gehalten. Also bevor die Revolutionsgarden angefangen haben, erneut die zivile Schifffahrt regelmäßig zu beschießen, haben die Amerikaner Sanktionserleichterungen für den Export iranischen Öls ermöglicht. Es gab Diskussionen über die Entfrierung von Geldern. Da ging es noch um 6 oder 12 Milliarden auf den Konten in den Golfstaaten für das iranische Regime. Also die amerikanische Seite hat sich an ihre Sachen erhalten und es gibt jetzt eine Neuinterpretation der Passage der Revolutionsgarden, also Neuinterpretation der Passage im MOU durch die Revolutionsgarden, die plötzlich davon spricht, dass ausschließlich der Iran die Straße von Hormuz kontrollieren sollte und Oman spielt offensichtlich überhaupt keine Rolle mehr. Also insofern logisch hätte man das noch festzurren können. Aber es ist schon klar, eine Seite hat sich an die Umsetzung gehalten und an die zweite Seite, das iranische Regime, die Revolutionsgarden im Regime, scheinen jetzt hier zu versuchen, die Interpretationen, die gemeinsames Verständnis, worum es hier geht, immer wieder neu auszudehnen, um noch mehr aus dem MOU herauszuholen.
Was kann denn da jetzt die amerikanische Seite machen?
Im Grunde genommen nichts, denn man muss sich jetzt entscheiden, können die Verhandler des iranischen Regimes, mit denen wir reden, mit denen wir das MOU abgeschlossen haben, mit denen die amerikanische Seite dann jetzt auch versucht, einen detaillierteren Vertrag auszuhandeln, ist es glaubwürdig, dass diese Seite überhaupt irgendetwas liefern kann? Denn wenn es schon bei dem relativen einfachen, in Anführungszeichen einfachen Thema der Straße von Hormuz nicht klappt, dass die iranische Seite liefern kann, wie sieht's denn dann bei den sehr viel komplexeren Fragen des Nukleardossiers aus? Kann man dann überhaupt vertrauen, dass irgendetwas von iranischer Seite gemacht wird? Also die Frage ist die Grundsatzentscheidung, also die Akzeptanz der existierenden Regimes in seiner aktuellen Form, die mit dem MOU festgeschrieben worden ist, weil jetzt verhandelt man mit dem Regime, also das heißt, ein anderes Regime wird überhaupt nicht ins Auge gefasst, war das die bestmögliche Entscheidung.
Ja, und vielleicht braucht es jetzt auch wieder die Vermittlerstaaten. Welche Rolle können die denn überhaupt noch spielen? Nehmen wir den Oman, der soll ja eigentlich vermitteln, wird aber dann vom Iran angegriffen. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Also kann der Oman, können die Golfstaaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate noch vermitteln oder werden sie dann am Ende selbst Teil des Konflikts?
Also sie sind schon längst Teil des Konfliktes. Also von Anfang an hat das Regime, haben die Revolutionsgarden alle Nachbarn in der Region außer Afghanistan beschossen. Das heißt, man war unmittelbar damit betroffen. Die Nachricht des Regimes ist natürlich, wenn ihr US-Basen habt, dann beschießen wir nicht nur die US-Basen, sondern auch noch eure zivile Infrastruktur. Ist natürlich komplett illegal. Wir haben ja sehr viel auch in Deutschland über Völkerrecht diskutiert. Diese völkerrechtswidrigen Angriffe auf die zivile Infrastruktur in allen Staaten der Golfregion, das ist einfach ein Faktum. Das Regime ist isoliert und deswegen auch intern geschwächt. Also es hält sich natürlich an der Macht, weil bei einem Land von 93 Millionen 10-20 Prozent Anhänger des Regimes 9-20 Millionen Personen bedeutet, die natürlich auch alle Machtmittel an der Macht haben. Also das Regime ist intern in der Lage, sich an der Macht zu halten, durch brutale Gewalt, aber es steht wirtschaftlich enorm unter Druck. Es ist regional isoliert und deswegen agiert es relativ klar vorhersehbar, extrem aggressiv, auch gegen seine Nachbarstaaten. Und dem Revolutionsgarden scheint relativ egal zu sein, wie viel Porzellan man in diesem Prozess in der Region zerschlägt, weil man davon ausgeht, solange man die komplette Kontrolle über die Straße von Hormuz hat, und das heißt auch Oman eben keine Kontrolle hat, dann ist eigentlich egal, ob man alliierte, tolerierte oder gegnerische Staaten in der Region hat, weil man das Outlet der Wirtschaft dieser Staaten mehr oder weniger durch Gewalt kontrollieren kann.
Ja, und dann gibt es ja auch noch Morddrohungen des Regimes. Die betreffen auch unter anderem Donald Trump. Also vielleicht nochmal, kann in so einer Atmosphäre, ja, und Friedrich Merz, genau, da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen. Kann denn in so einer Atmosphäre überhaupt verhandelt werden?
Ist schwierig. Also das Regime müsste jetzt erstmal zeigen, dass es überhaupt in der Lage ist zu verhandeln. Oder das Verhandlungsteam austauschen und dann die Hardliner verhandeln lassen. Denn so wie es im Moment ist, dass es eben eine Gruppe gibt, die verhandelt, aber offensichtlich kein wirkliches Verhandlungsmandat hat, also nicht liefern kann, wenn sie Zugeständnisse macht, macht die Sache natürlich extrem kompliziert. Diese natürlich zunächst einmal nach innen und nach außen als Propaganda zu charakterisierende Drohungen sind aber durchaus auch ernst zu nehmen. Es gab mehrere Mordkomplotte, auch gegen Donald Trump, auch andere Mitglieder der ersten Trump-Administration, die durchaus sehr ernst waren, weil es wurden Leute verhaftet innerhalb der USA, die solche Morde vorbereitet haben. Wir haben in Deutschland jetzt auch ein mögliches Gerichtsverfahren für im Zuge eines versuchten Mordanschlages auf Herrn Beck und dem Chef des Zentralrates der Juden in Deutschland. Auch hier geht es um sehr konkrete Dinge, die vorbereitet sind. Also iranisches Regime, insbesondere Revolutionsgarden und Staatsterrorismus, ist durchaus etwas, was immer wieder versucht worden ist, in der Vergangenheit auch erfolgreich war. Ich erinnere hier an den berühmt-berüchtigten Mykonos-Restaurant-Anschlag in Berlin, bei dem kurdische Politiker getötet worden sind. Ich erinnere an den extrem brutalen Bombenanschlag 1994 auf das Amnia, israelische jüdische Kulturzentrum in Buenos Aires, an den Bus mit israelischen Touristen, der 2012 in Burgas, Bulgarien, in Luft gesprengt worden ist, im Auftrag des iranischen Regimes, und an die vielen kleinen Anschläge, die durch dieses ominöse Netz Netzwerk Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyah, was sich jetzt rausstellt, war eine Koproduktion zwischen islamischen dem Revolutionsgarten im Iran und irakischen Milizenführern, die hier in Europa stattgefunden haben. Also Gewalt im Ausland ist das, was das Regime immer wieder getan hat. Deshalb sind solche Drohungen, obwohl erstmal nur Propaganda, durchaus sehr ernst zu nehmen.
Ja, wir haben es gesagt, es gibt auch Morddrohungen gegen Friedrich Merz. Warum ist denn jetzt der Kanzler im Visier?
Also man hat schlicht und ergreifend alle ins Visier genommen, die Teil der G7 waren. Wenn Sie sich angucken, da ist Giorgia Meloni mit dabei, da ist der französische Außenminister Macron mit dabei. Also man will hier natürlich zunächst einmal dadurch Aufmerksamkeit erregen, dass man sagt, alle Führer der G7-Staaten und wichtige Vertreter der US-Administration werden jetzt durch uns bedroht. Das ist erstmal reine Propaganda. Da ist, glaube ich, relativ unabhängig davon, wie kritisch oder wenig kritisch hier ein Staatschef sich zu diesen Ereignissen im Iran und in Bezug auf das iranische Regime geäußert hat. Es geht hier um Aufmerksamkeit, um Machtdemonstration, insbesondere auch nach innen. Wir sind weiterhin Handlungsfähigkeit. Wir sind jetzt so durch diese militärische Auseinandersetzung aufgewertet worden, dass wir jetzt plötzlich die Weltführer bedrohen können.
Und wenn wir schon bei der Machtdemonstration sind, CNN veröffentlicht Bilder, die zeigen sollen, dass der Iran seine Atomanlagen wieder aufbaut. Wie glaubwürdig sind denn diese Bilder?
Durchaus. Das Regime ist zunächst mal jetzt mit der Überlebenssicherung auch in mittel- bis langfristig beschäftigt. Und das heißt natürlich Wiederaufbau, soweit es geht, des Raketen- und Drohnenprogramms. Das heißt natürlich auch ein Wiederaufbau seiner Nuklearanlagen. Denn natürlich die Hardliner im Regime, die schon relativ öffentlich seit 2020 auch in den iranischen Medien darüber reden, dass natürlich das Regime die Möglichkeit hat, eine Nuklearwaffe zu bauen, aber es eben nicht tut. Der jetzige Chef der Justiz, Ejay, hat das mal gesagt, aber auch der damalige Berater in Außenpolitik des damaligen Revolutionsführers Ali Khamenei, also beide nicht wirklich die hier Freelance-Statements in den iranischen Medien machen. Es geht darum, eben Maximum die Dinge zu bearbeiten, die aus Sicht des Regimes, für das Überleben des Regimes wichtig sind. Und dazu gehört das Nukleardossier und dazu gehört aber auch die totale Kontrolle der Straße von Hormuz und deswegen diese Angriffe auf die zivile Schifffahrt.
Und deswegen gibt es auch momentan wieder Schlagzeilen, die Lage eskaliert wieder oder eine neue Eskalationsspirale. Sehen Sie das denn auch so? Oder welche Headline würden Sie wählen?
Also natürlich ist es eine Eskalationsspirale, weil es nicht absehbar ist, dass die Revolutionsgarden im Iran aufwerten werden, die zivile Schifffahrt zu beschießen, solange sie omanische Gewässer durchfahren. Aber es ist nicht eine Eskalationsspirale, in der immanent jetzt die Gefahr besteht, dass es sofort zu einer großen militärischen Ausweitung des Konfliktes wieder kommt. Es sei denn, es wird durch das iranische Regime, die Revolutionsgarden, initiiert. Denn es ist schon richtig, dass die Revolutionsgarden davon ausgehen, dass zumindest bis November kein politischer Spielraum in den USA besteht, hier nochmal den Konflikt ganz groß anzufangen. Ich denke nur, man vergisst eben, es gibt auch einen Tag nach den Wahlen in den USA.
Und Donald Trump spricht ja immer gern von Siegern und Verlierern. Wer ist denn wer hier momentan?
Also das ist wirklich schwer zu beantworten. Es kommt drauf an, was Sie als Sieg oder Niederlage definieren. Also das Regime an und für sich hatte von Anfang an einfach nur für sich definiert, wir müssen als Regime weiter existieren. Es ist ein anderes Regime, es ist ein sehr viel mehr militaristisches Regime, als es vor dem Konflikt war, aber es hat überlebt. Also insofern, innerhalb des Regimes fühlen sich natürlich die Verantwortlichen als Sieger in diesem Konflikt. Aber es ist eben im besten Fall ein Pyrrhus-Sieg. Denn wie gesagt, die Wirtschaft ist komplett am Boden. Die Inflation ist bei über 88% und 88% ist die offizielle Inflationsrate. Die tatsächliche Inflationsrate liegt sehr viel höher. Der Real ist auf seinem absolut historischen Höchststand gegenüber dem Dollar. Es gibt unglaublich einen Anstieg an Firmenpleiten und Arbeitslosigkeit im Iran. Also das Regime läuft mittelfristig auf eine Situation zu, wo sich die Frage stellt, wie lange ist das Versprechen absoluter Gewalt gegen jeden, der hier auf die Straße geht und zu demonstriert, bewiesen im Januar durch das Massakern der eigenen Bevölkerung. Wann ist der Punkt erreicht, wo diese Drohung schlicht und ergreifend nicht mehr ausreichend sein wird, weil die Verzweiflung der Leute im Land wegen der Wirtschaft wirtschaftlichen Situation so groß ist, dass sie doch auf die Straße gehen, weil sie schlicht und ergreifend ihr eigenes Leben sich nicht mehr leisten können. Also das ist schon eine ziemlich komplizierte Situation des Regimes. Wir haben über das Problem oder die Seltsamkeit eines nicht wirklich in der Öffentlichkeit in Erscheinung tretenden Revolutionsführers schon geredet und was das für das Regime heißt. Und wir haben natürlich eine komplette Isolierung des Irans in der Region. Jetzt wird immer wieder darauf hingewiesen, wie viele Staaten hier Vertreter zur Trauerfeier von Ali Khamenei geschickt haben. Ich würde mal gerne dann auch darauf hinweisen wollen, welche Vertreter der Staaten hier aufgetaucht sind und wie die Rangfolge war. Und dass beim Tod von Khomeini 1989 mehrere Länder, der Libanon, Syrien, selbst der Irak, Tage der Staatstrauer ausgerufen haben und hier beim Irak schlicht und ergreifend nur während der Körper von Ali Khamenei im Irak war und das an der Veranstaltung gab, hier einen Tag freigemacht hat. Also es ist schon sehr klar, dass das Regime absolut natürlich regional isoliert ist, keine wirklichen Alliierten mehr hat, alle mit Zähneknirschen irgendwie die Existenz des Regimes akzeptieren, weil sie nicht anders erkennen. Also es ist nicht so, dass dieser Sieg jetzt glorios ist oder dass das Regime besser dastünde wie vor diesem Konflikt. Es hat gezeigt, es kann sehr gute hybride Kriegsführung. Das ist aber auch nicht schwierig, wenn die Gegenseite, also die amerikanische und israelische Seite, einer hybriden Kriegsführung mehr oder weniger ausschließlich bis ganz zum Schluss nur mit konventionellen Mitteln beantworten, dann ist es auch nicht schwierig, hier Erfolge zu erzielen.
Sagt Dr. Hans-Jakob Schindler. Besten Dank für Ihre Einordnung und auch dieses Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.